Und diese Fragen treiben uns dann um. Manchmal ist das in der Midlife-Crisis, manchmal ist das ja, also ganz häufig bei jungen Leuten, die so auf die 20 zugehen, weil sie da noch nicht so ganz genau wissen, in welche Richtung das mit ihrem Leben gehen soll. Manchmal ist es aber auch, wenn man älter wird, dass man an solche Punkte kommt. Was ist eigentlich unsere Berufung? Was ist unser Auftrag? Warum sind wir da? Was soll aus unserem Leben mal so rauskommen? Wer bin ich? Ich möchte euch zu Anfang noch in eine spezielle Situation mit hineinnehmen aus der Ornithologie. Wisst ihr, was das ist? Vogelkunde. Ja, es gibt ein paar, die kennen das. Ein paar haben Bücher, ein paar brauchen keine Bücher und ein paar denken, das ist ein Piepmatz. So in der Richtung. Also Ornithologie und zwar an der Uni. Und Semesterende stand an. Der Professor hatte vor 40 Tagen so ein bisschen die Studenten darauf eingestimmt. Ihr wisst ja, am Ende der Zeit kommt, oder Sie wissen ja, hat er gesagt, am Ende der Zeit kommt ja das große Examen. Passen Sie gut auf und bereiten Sie sich gut vor. Und jetzt war dieser Tag dann auch gekommen. Und die Studenten strömten rein, hatten sich fertig gemacht mit den Zetteln, den Aufgabenzetteln, die lagen dann an ihrem Tisch noch umgedreht. Und vorne auf dem großen Katheter vom Professor standen 5 Vogelkäfige. Also nicht große Volieren, sondern normale Käfige. Die waren aber alle abgedeckt. Und dann hat der Professor gesagt, so, und jetzt dürfen Sie Ihre Zettel umdrehen. Und dann hat er die Tücher vielleicht so ein Stück hochgezogen. Und er hat gesagt, die Aufgabe, die Sie heute Morgen haben, ist, dass Sie anhand der Beine und der Krallen der Füße die Vögel bestimmen. Also den Studenten ist das Herz in die Hose gerutscht. Wie will man das hinkriegen? Und das Gemurmel wurde immer lauter und so ein ganz frecher Student, der sagt, so eine bescheuerte Prüfung habe ich noch nie in meinem Leben geschrieben. Sie sind der schlechteste Professor, den wir je gehabt haben. Ich gehe. Er war also so richtig brassig drauf. Ne? Und dann stapft er los und dann sagt der Professor noch, Moment, junger Mann, bevor Sie gehen, sagen Sie mir doch noch kurz Ihren Namen. Ups. Was macht der Student? Da. Raten Sie mal, wer ich bin. Wer sind wir? Warum sind wir hier? Was ist unser Auftrag? An was soll man uns erkennen können? Ist doch gut, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und so eindeutig gesagt hat, was dran ist. Ich möchte mit euch heute Morgen einfach so ein Stück davon aufschlagen und überlegen, was unser Leben eigentlich darstellen soll, wer wir sind. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ganz bekannter Vers. Ich bin, und einige Übersetzungen sagen es dann, der wahre Weinstock, wie in Vers 1 das auch heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Lieber Herr, das ist ein einfacher Text auf der einen Seite und auf der anderen Seite steckt da so viel drin. Hilf mir zu reden und hilf uns allen beim Hören. Amen. Dieses Ich-Bin-Wort ist das letzte der 7 Ich-Bin-Worte von Jesus, die er im Johannesevangelium uns hinterlassen hat. Und zuerst, was macht Jesus? Trifft er eine Aussage über sich selbst. Ich bin der Weinstock, ich bin der wahre Weinstock. Was sagt Jesus damit? Ich bin der Echte. Also ihr könnt bei mir kratzen und gucken, das ist wirklich der Richtige. Ich bin der echte Weinstock, der wahre Weinstock. Und was sagt er damit? Ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin der, den ihr braucht, um Frucht in euer Leben zu haben. Und dann wendet er sich an uns und sagt etwas, wo ich ziemlich sicher bin, das hat noch nie jemand zu dir gesagt. Bei der Frage, wer bist du, wer bin ich, sagt Jesus, du bist ein Zweig. Weiß nicht, wenn wir überlegen so, welche Stellen aus der Bibel gefallen uns, was so unsere Berufung angeht. Ne? Wir sind die Braut als Gemeinde oder wir sind, was noch? Salz. Wir sind Erben, Priester. Was war das andere? Teilhaber am Reich Gottes. Das sind alles diese tollen, schönen Geschichten. Ne? Und dann sagt Jesus hier, ihr seid ein Zweig. Ich muss dazu sagen, ihr seid die Reben, steht hier. Ich habe früher ein völlig falsches Bild davon gehabt, was das eigentlich heißt. Ich habe immer gedacht, die Rebe, das ist diese tolle Fruchttraube, die da unten dran hängt. Das habe ich wirklich, ich weiß nicht, 30, 40 Jahre lang geglaubt, dass das so ist. Weil ich komme aus keiner Weingegend. Und was lernt man? Naja, Rebe, das muss irgendwie was anderes sein. Denn Traubensaft, sagt man ja, Traube, dann habe ich immer gedacht, das ist die Beere selber. Aber das ist nicht. Die Traube ist dieser Stock von Beeren. Und der Zweig, der vom Weinstock zur Traube hingeht, das ist die Rebe, der Zweig. Rebe klingt toll, ne? Wenn man Zweig sagt, ist es das, was wir alle verstehen. Deswegen sage ich auch jetzt Zweig. Diese anderen Bezeichnungen, die lieben wir natürlich eher. Zweig. Wann hat jemand zu dir das letzte Mal gesagt, du bist ein Zweig? Also gehen wir heute Morgen mal so ein bisschen in die Rebenschule Gottes, in den Weinberg Gottes und schauen mal nach, was das heißt, dass wir Rebe sind, dass wir Zweig am Weinstock sind. Und da sind so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich habe es vorher mal versucht, hier zu drapieren. Der Zweig, die Rebe ist sehr wackelig, ist nicht stark. Also wie lange braucht so eine gute Rebe, bis sie tragen kann? 3 Jahre etwa? Habe ich das richtig nachgelesen? Google hilft, ja, ich weiß. Die ist nicht tragkräftig. Vielen Dank, Willi. Ne? Der hat heute Morgen extra noch, und das sieht so frisch und kräftig, ist es aber nicht. Das ist ganz labberig. Wenn man jetzt überlegt, da hängen so 4, 5, 6 von diesen Trauben von Beeren dran, die ja richtig schwer sind, das kann das gar nicht halten. Kein Wunder, dass die Weingärtner das dann auch immer festmachen müssen mit ihren Bändern, damit es da nicht runterfällt. Das ist nicht, weil es überzüchtet ist, sondern weil die Dinger einfach labberig sind. Da bleibt nicht viel dran hängen. Wir sind zerbrechlich. Wir sind schwach. Eigentlich wollen wir ja gerne stark sein. Aber Jesus sagt, nee, ihr seid schwach, ihr seid zerbrechlich. Das fällt uns dann auf, wenn wir selber an einer Krankheit leiden oder wenn bei uns in der Familie, wie bei uns bei der Emily, so ein Herzfehler da ist. Da merkt man mit mal, das Leben ist zerbrechlich. Gegen Ende des Lebens wird es auch zerbrechlich. Manchmal auch mittendrin. Aber eigentlich denken wir, nee, stark sein, das ist so das Richtige. Aber es braucht nicht viel. Was haben wir die letzten 3 Jahre an Covid erlebt? Nach ein paar wenigen Monaten ist ein guter Freund von mir daran gestorben. Das Leben ist zerbrechlich. Jakobus sagt das ja auch. Kapitel 4, Vers 14 sagt er, was ist euer Leben? Ein Dampf, ein Hauch, der eine kleine Zeit bleibt, dann verschwindet. Oder Wir lesen in 2. Korinther 4, dass den Schatz des Evangeliums, dass wir den in irdenen Gefäßen haben, in tönernen Gefäßen, Dinge, die ganz leicht zerbrechen, die zerbrechlich sind. Und es macht deutlich, wir brauchen von woanders her die Kraft. Wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben, seine Macht. Eine zweite Sache an diesem Ast:
Der Willi hat ihn heute Morgen abgeschnitten.
Jetzt sieht er noch schön aus. Wie lange braucht's? 5 Tage? Maximal. Und dann ist er welk. Und dann sieht er auch gar nicht mehr so ansehnlich aus. Denn Zweig lebt davon, dass er am Stamm hängt. Die Rebe lebt davon, dass sie am Weinstock fest verbunden ist. Wir als Christen leben davon, dass wir fest an Jesus dran kleben. Das ist das Zweite, was mir bei diesem Bild so sichtbar ist. Alles Leben, das du, das ich, das wir haben, kommt nicht aus uns selbst. Alles Leben, das da ist, kommt aus Gottes Hand, kommt von ihm selbst. Römer 11, Vers 36. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und deswegen das Dritte, was klar ist, die Rebe, der Zweig, muss am Weinstock bleiben, muss mit ihm verbunden bleiben, dranbleiben. Das Wort, was da steht, ist, dass es eine innige Beziehung ist, dass es eine feste Beziehung ist und dass wir ganz nah dran sind. Und das ist der Punkt, den beobachte ich bei mir, den beobachte ich bei vielen anderen, an dem wir immer in Schwierigkeiten geraten. Das ist der größte Kampf in meinem Leben, nah dran zu bleiben an Jesus. Denn es passiert so viel mit den Kindern oder den Eltern, bei mir auf der Arbeit, mit meinen Freunden, in meiner Karriere. Es sind so viele Ablenkungen, die in meinem Leben drin sind. Ich sage ja theoretisch, ich möchte mit Jesus verbunden bleiben, aber mein Leben spiegelt das nicht immer wieder. Dabei brauchen wir diese enge Verbindung. Ist ja wie beim Handynetz, ne? Also es gibt ja noch diese blinden Flecken in Deutschland, sollte man nicht glauben. Deckenfront habe ich gehört, ist auch so eins, oder? Keine Ahnung. Da hat man keinen Handyempfang. Da ist nicht 4G, nicht 5G, sondern minus 1G oder so. Und irgendwann, wenn man da wohnt und kein Mast errichtet wird, sich nichts ändert, gewöhnt man sich daran. Man kann sich echt dran gewöhnen. Und das ist manchmal auch ganz gut, weil dann kann man nicht erreicht werden von der Arbeit oder von irgendwelchen anderen lästigen Leuten, die einen da belästigen wollen. Ne? Wir können uns als Christen auch gut daran gewöhnen, mit einer Schmalspur an Verbindung zu Jesus zurechtzukommen. Wir sind schon lange mit Jesus unterwegs, haben vieles erlebt und wissen vieles und es läuft. Und das Ergebnis über die Zeit ist, dass wir diese innere Verbindung zu Jesus verlieren und wir fühlen uns dann in Situationen machtlos, ziellos, weil wir einfach nicht dran geblieben sind an Gott. Wir lassen dabei nicht zu, dass das Wort Gottes, das, was Jesus uns selber sagt, uns täglich von innen prägt und verändert. Dass unser Verstand, unser Wille, auch unsere Gefühle entsprechend von Gott, von seinem Wesen geprägt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir täglich diese Entscheidung für uns treffen. Ich möchte dran sein an Jesus. Ich möchte Jesus erlauben, mich satt zu machen. Was haben wir vorhin gesungen? Dieses, war das das erste Lied? Du bist genug für mich? Das singen wir ganz toll. Das tut unserem Herzen auch gut. Aber leben wir das? Bleiben wir so nah dran an Jesus, dass das wirklich stimmt, dass er für mich alles ist? Nehmen wir Offenbarung. Die Gemeinde an Ephesus, was hat Jesus dem Engel der Gemeinde zu Ephesus da aufgeschrieben? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. nicht verloren hast, sondern verlassen. Das sagt was, dass wir aktiv daran sind, dass wir eigentlich hätten bleiben sollen. Erinnere mich doch daran. Jeder liebt diese Aufregung der ersten Liebe, wenn man verliebt ist und so weiter. Nachdem wir gerettet sind, da brannte das Herz für alles Mögliche. Und jetzt, wo wir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre mit ihm unterwegs sind, ist es noch intensiv. Und dann sagt Jesus, und das ist die vierte Beobachtung, ein Zweig ist wozu da? Frucht zu bringen. Frucht zu bringen, die bleibt. Das ist das, was Jesus eigentlich möchte. Er möchte, dass wir an ihm dranbleiben, damit auf der anderen Seite Frucht entsteht. Das ist also was Absichtsvolles. Jesus sagt, bleibt an mir, damit aus eurem Leben was rauskommt. Und wenn man die Nähe verlassen hat, dass man dort wieder hin zurückkehrt. Wir wollen ja gerne Frucht bringen. Ne? Und das ist mit den Weintrauben ja so eine spezielle Sache. Ich weiß nicht, ich liebe Weintrauben, wenn sie kernlos sind. Das ist aber nicht so ungefähr das, was Jesus im Kopf hat. Jesus möchte, dass wir Frucht bringen, die bleibt. Das heißt, die selber in sich das trägt, dass sie wieder andere Frucht bringt. Deswegen, bei Jesus sind kernlose Trauben nicht so das Bild, was er im Hinterkopf hat. Jesus möchte, dass wir Früchte bringen, die Samen tragen. Die Art von Früchten, die mehr Früchte bringen. Häufig verstehen wir unter Frucht bringen, dass wir was produzieren müssen, oder? Wir müssen was tun, damit hinten was rauskommt. Kennen wir doch. Also, ich weiß nicht, wir haben ein paar Schwaben hier, ein paar Zugereiste auch, aber wir wissen alle, das Schaffen ist das Entscheidende, dass hinterher was hängen bleibt. Und häufig nehmen wir dieses gleiche Verständnis auch in unser Christsein mit rein. Da muss hinten was rauskommen, wir müssen unbedingt was produzieren. Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Das ist nicht das, was der Text sagt. Der ist anders. Es wird uns nie gesagt, dass wir Frucht produzieren sollen, sondern wir lesen nur, dass wir Frucht tragen sollen. Das ist etwas, was automatisch passiert, wenn wir am Weinstock bleiben. Weil dann nämlich dieser Saft, dieser Lebenssaft, diese Kraft Gottes in unserem Leben, das bewirkt, was Jesus als Frucht sehen möchte. Als Frucht in unserer eigenen Persönlichkeit, in dem, wie wir uns verhalten, aber auch als Frucht von dem, was wir an andere weitergeben. Wobei anderen dann entsprechend Frucht entsteht. Wieder so ein Punkt, wo wir in Schwierigkeiten geraten, weil wir genau wissen, wie so Frucht aussehen soll, was fromm ist. Ne? Wir wissen genau, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen. Und da ist man ganz schnell geneigt, ich mache das genauso, wie es dann aussehen soll, und dann stimmt das schon. Und Jesus sagt, nee, du sollst an mir bleiben und dann wird es automatisch kommen. Manchmal ist es gut zu wissen, was da hinten nicht so richtig funktioniert, damit klar wird, ich muss wieder an Jesus dran, damit das Richtige, der richtige Saft auch am Ende rauskommt. Dass wir nicht falsche 50er produzieren, nicht so ein frommes Leben. Was hat Jesus bei den Pharisäern gesagt? Getünchte Wände. Das sieht nach außen schön aus. Aber das Innere ist doch das Entscheidende. Ich möchte euch dazu eine nette Geschichte noch erzählen von einem cleveren Jungen. Der lebte mit seiner Familie auf einem Hof außerhalb vom Dorf. Und die hatten eine ganze Reihe von Obstbäumen ums Haus herum stehen. Und der Vater sagte dann eines Samstagmorgens zu seiner Frau, du, ich glaube, diesen einen Baum da vorne, den muss ich wegmachen. Der bringt jetzt schon 2 Jahre keine Früchte mehr. Der trägt nicht. Das wird Zeit, dass wir den wegmachen und einen neuen hinpflanzen. Und dem Jungen ging das heiß durchs Herz. Warum? Das war sein Lieblingsbaum. Nicht wegen der Früchte, die dieser Baum trug, sondern der Baum war auch sein Fluchtbaum. Weil er kam aus seinem Fenster über den Ast abends auch raus, ohne dass die Eltern es mitkriegten, dass er da so auf Wanderschaft ging. Ne? Also kein Frucht, sondern ein Fluchtbaum, das war es für ihn. Dann sagte die Frau, Ja, okay. Warten wir noch mal den nächsten Herbst ab und schauen, ob sich da nicht was tut. Und im nächsten Herbst eines Samstagmorgens kommt der Vater am Tisch und sagt, du Frau, es ist ein Wunder passiert. Ja, wie? Ja, der Baum, den ich jetzt eigentlich im Herbst dann abmachen wollte, der hat richtig viel Früchte. Wie? Ja, schau selber, da hängen ganz viele Äpfel an den Ästen. Und das größte Wunder daran ist, das ist ein Birnbaum. Das hatte der Junge gemacht, mit Fäden natürlich dafür gesorgt, dass sein Fluchtbaum nicht abgeschlagen wurde. Wir alle wissen, wie Christen aussehen sollen, dass sie Frucht tragen sollen. Was am Ende dabei rauskommt. Und häufig sind wir in so einem Modus drin, dass wir das Fromme, das Christliche tun, aber es ist nicht getragen durch das, was wir von Jesus bekommen, weil die Verbindung zu Jesus einfach nicht mehr so eng ist. Und deswegen sagt Jesus genau am Ende dieses Verses, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt nicht, ohne meine Hilfe könnt ihr nichts tun. Damit wären wir ja zufrieden. Also als Schwaben nimmt man gerne Hilfe an. Also das läuft. Jesus sagt aber nicht, ohne meine Hilfe könnt ihr nichts tun. Jesus sagt auch nicht, ohne meinen Segen könnt ihr nichts tun. Sondern Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Kannst du nichts tun. Nichts, was von geistlicher Bedeutung ist. Nichts, was Frucht bringt, die Ewigkeitswert hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ganz persönlich, immer wieder ganz neu in die Verbindung mit Christus investieren. Wenn wir nah an ihm dran sind, dann kann er uns ja verändern. Dann prägt sein Wesen uns. Er gestaltet uns von innen heraus um in sein Bild. Wir wollen doch so gerne sein wie Jesus. Aber das ist nicht eine Sache, die nur hier oben im Kopf passiert, die wir nach außen produzieren, die wir nach außen vorzeigen. Darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir selber an Jesus dranbleiben, dass er uns von innen heraus verändert. Ich bin ein Zweig. Das hat schon was, ne? Erstaunlich. Und deswegen möchte ich ganz bewusst in meine Verbindung zum Weinstock investieren. Und nicht länger zufrieden sein mit so einer Mittelmäßigkeit im Christsein. So einer Routine, an die ich mich gewöhnt habe. Und da kann ich viel dran tun, indem ich selber hingehe und Gemeinschaft mit Jesus pflege. Jesus zwingt sich uns nicht auf. Diese Verbindung ist nicht eine Zwangsverbindung, sondern das ist eine, in die ich investiere. Jesus ist da mit offenen Händen, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe. Er möchte uns gestalten. Und deswegen ist es aber an uns, uns zu entscheiden, aus der Mittelmäßigkeit vom Christsein rauszukommen, in die Beziehung mit Jesus zu investieren, damit er und seine Kraft durch mich dann das produzieren können, was Jesus gefällt. Die falschen 50er, die Äpfel am Birnbaum, die gefallen ihm nicht. Aber die echte Frucht, die aus ihm herauskommt, das ist das, was ihm gefällt. Also ein Zweig zu sein, ist eine großartige Sache. Ich möchte mit uns beten. Ich möchte danken, Herr Jesus, dass wir dich und deine Kraft erleben können. Du bist der lebendige Gott, der in uns und durch uns Frucht bringt. Ganz herzlichen Dank für diesen wichtigen Vers. Hilf, dass wir uns nicht zufrieden geben mit einem 0815 Christsein, sondern dass wir einfach ganz nah an dir dranbleiben, dass wir begeistert sind, begeistert bleiben von dir, wer du bist, wie du bist, was du getan hast, was du heute tust und dass wir uns in dem Sinn von dir gebrauchen lassen. Danke, dass du durch deinen guten Geist in uns lebst und uns veränderst in dein Bild hinein. Amen.